Die neue Ausgabe der EZ3. Wie pünktlich ist sie gekommen zum 1. Mai? Man konnte am 1. Mai sie schon lesen. Neben mir sitzen jetzt Martina Backes und Winnie Rust, verantwortlich für den redaktionellen Inhalt, der passend zum Tag des 1. Mai in weiter Ferne das Ende der Armut seinen Schwerpunkt umschreibt. Martina, was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das ist in weiter Ferne dünkt, das scheint mir auch so zu sein, aber...
Ja, Armut ist ja immer wieder in jeglicher Hinsicht ein Thema. Es wurde lange über den Armutsbericht in Deutschland geschrieben und diskutiert. Armut beschäftigt uns in der IZ3W sowieso immer. Gerade Anlass war natürlich auch nochmal, dass der Entwicklungsfortschrittsbericht von der UNDP, also dem dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, rausgekommen ist und hier tatsächlich groß angekündigt wurde, dass der Süden sich im Aufstieg befinde, also der globale Süden. Wenn man sich die Zahlen dann genauer anschaut, sich vor allen Dingen anschaut, wie Armut eigentlich vermessen wird, mit welchen Instrumenten politisch immer wieder die Armut neu dargestellt wird, dann ist es halt einfach ein interessantes Thema, was immer wieder neuen Stoff bietet.
Nun habt ihr dieses Thema in verschiedenen Facetten, ich muss mal gerade überschlagen, das sind beinahe 10 Beiträge gemacht und neben dem Editorial hat gleich den ersten Artikel der Winnie selbst geschrieben, nämlich die Abschaffung der Armut und zwar... Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe es noch nicht gelesen, dreht es sich da um semantische Änderungen in der Abschaffung der Armut.
Ja, es gibt da im Grunde große Änderungen. Also zum Beispiel Beck Pofal schreiben in ihrem Buch Die Transnationalisierung der Armut, dass Armut mehr und mehr ein transnationales Phänomen wird. Das alte und dass die Frage der Armut immer auch die ist, ob Legitimationen möglich sind dafür oder ob sie nicht mehr möglich sind, was dann beim Thema Sklaverei dazumals zu deren Abschaffung geführt hat. Das ist eine recht ideale Argumentation, aber man kann damit doch interessante Punkte sehen, nämlich dass alte Legitimationen der Armut weggebrochen sind. Sie kann nicht mehr über Gott, sie kann nicht mehr über die Vorsehung begründet werden und sie wird es auch nicht mehr. Es ist heute offenbar, dass Armut abschaffbar ist, weil der gesellschaftliche Reichtum dafür vorhanden ist. Und es ist so, dass Armut im Grunde geächtet ist, dass jeder gegen Armut ist. Und dennoch ist es so, dass sie nicht verschwindet. Das heißt, man muss doch die harten materiellen Grundlagen angucken, wenn man da in der Begründung weiterkommen will, warum sich da so wenig tut.
Mhm. Martina, sie verschwindet nicht. Du hast den UN.
Sie wird wegdefiniert, vielleicht. Es gibt ja immerhin dieses UN-Entwicklungsziel, wonach die Armut, ich glaube, bis zum Jahr 2015 halbiert werden soll. Das ist eigentlich ziemlich einfach, indem man irgendwo an einer kleinen Stellschraube, zum Beispiel in China oder in Indien, wo einfach sehr viele Menschen leben, sehr viele arme Menschen auch leben, wo man an der Stellschraube bei den US-Dollar, also ist man jetzt mit 1,25 Dollar über der Armutsgrenze oder unten drunter, das ziemlich leicht regulieren kann und das natürlich auch insofern ein politisch sehr heikles Instrument ist.
Ihr habt ja eine Facette, die ich jetzt mal interessant finde, wenn wir nochmal herkommen von den Definitionen. Stadtluft macht frei, Stadtluft macht auch reicher. Ihr habt zum Beispiel ein Thema, fokussiert eher darauf, dass das, was das klassische so Bild ist, das Land, das arme Land, die reichere Stadt, dass dies immer mehr schwindet.
Ja, das kommt aus so einem sehr klassischen nord-südpolitischen Entwicklungsdenken auch raus, weil ja viele Menschen natürlich schon auch von der vom Land in die Stadt migriert sind und damit sehr große Hoffnungen verbunden sind. Gleichzeitig durch das Anwachsen der Städte im Norden, sage ich mal, oder dieser westliche Blick auf die Großstädte im globalen Süden, auf die Slums, immer mit dem Blick auf die Armut konnotiert werden. Und einer unserer Autoren, Christoph Pahnreiter, beschreibt oder geht dieser These nach, Urbanisierung der Armut, stimmt es eigentlich und kommt halt dazu, dass man die Entwicklung einer jeden Großstadt eigentlich nochmal im Zusammenhang mit weltpolitischen Entwicklungen betrachten muss und in jeder Stadt das tatsächlich anders ist. Also es gibt Städte, die wachsen nicht mehr, werden reicher, andere, die wachsen, werden ärmer und es gibt einfach viele Konstanten außenrum, die nochmal konkret bestimmen, was eigentlich die Gründe sind. Sein Beispiel ist Mexiko. In Mexiko in den 80er Jahren, also Mexico City ist ja einfach die riesig große Stadt, wo man auch viel mit Slums und so weiter verbindet, die ist in den 80er Jahren nicht mehr weiter gewachsen, weil aufgrund von dem NAFTA-Abkommen in Lateinamerika die ganze Billigproduktion aus dem Land raus an die US-amerikanische Grenze zum Beispiel verlegt wurde und dann die Menschen auch dorthin migriert sind.
Ja, also ich würde auch sagen, also wir sprechen hier ja über Milliardenbevölkerungen und da muss man natürlich ein differenzierteres Bild unbedingt machen. Es ist so, dass in der Stadtmigration tatsächlich große Bevölkerungen auch den Weg aus der Armut in die Mittelschicht rein schaffen. Es ist so, dass in den BRIC-Staaten, in den Schwellenländern zu einem immensen Preis unter informellen und schlechten Bedingungen viele Menschen den Weg aus der absoluten Armut heraus schaffen. Es ist aber auch so, dass sich für vielleicht 1 Milliarde Menschen die Armut verfestigt. Es gibt eine vierte Welt, es gibt abgehängte Regionen dieser Welt, die den Anschluss an die Weltwirtschaft eben nicht schaffen. Und für die man von einem Aufstieg des Südens nicht sprechen kann, sondern im Gegenteil von einer Verfestigung der absoluten Armut reden muss. Also man muss immer dann auch sagen, mit Blick auf welche immer noch immens großen Bevölkerungen man redet, wenn man über Verfestigung oder der Armut spricht oder über einen Aufstieg des Südens. Ne? Diese Losung des Aufstiegs des Südens, die ist auch nicht, die halte ich jetzt auch nicht für vollkommen unsinnig, sondern man muss einfach genauer gucken.
Mhm. Ja, wobei halt immer total interessant ist, auch nochmal zu schauen, wie viele Reiche gibt es denn oder wie groß ist die Schere zwischen Arm und Reich.
Ja. Ich wollte nochmal ganz kurz zurück nochmal zur Stadt, weil ihr habt ja einen Artikel zu China auch drin, der überschrieben ist von der sozialistischen zur kapitalistischen Armut. Auf der anderen Seite ist China natürlich die Stadt, das Land, wo in der Bevölkerung gerade, also da gibt es Städte, deren Namen wir überhaupt noch nie gehört haben, die im 0,nichts hergestellt worden sind in den letzten 20 Jahren und wo tatsächlich eine Verstädterung ja stattfindet. Wenn wir jetzt nochmal dieses Thema, was wir gerade vorhin hatten, nochmal aufgreifen würden, Spaltung da drinne, die Verarmung der Stadt, geht da China einen anderen Entwicklungsweg oder ist das doch der normale? Du hast ja ein Beispiel Mexikos gesagt, die Verstädterung dieser Megacities mit ihren Verslammungen und dem Bild, was da so geprägt ist, das ist auf der einen Seite gestoppt, aber auf der anderen Seite wiederum in anderen Regionen dann doch wieder zu sehen. Wie sieht es in China da aus? Oder beschäftigt sich der Artikel jetzt damit gar nicht?
Ja, doch schon. Also in China hat es einfach wahnsinnige Umbrüche gegeben mit dem Eintritt von China in die WTO, in die Welthandelsorganisation, und China fährt halt weltweit eine sehr aggressive Wirtschaftspolitik, zieht aufgrund von einer Billiglohnpolitik sehr viele Firmen ins eigene Land, wodurch riesige Millionenstädte überhaupt erst gewachsen sind. In China selber geht genau diese Schere zwischen Arm und Reich extrem auseinander, weil natürlich die ehemals in dem alten China noch unterstützte ländliche Bevölkerung jetzt völlig ohne was dasteht. Es gibt Millionen von chinesischen Wanderarbeiterinnen, die in diese großen Städte ziehen, um dort Geld zu verdienen, das teilweise auch wieder aufs Land in die Familien zurücktransferiert wird. Insofern stimmt mit Sicherheit in China auch das, was Winnie gerade sagte, da ist eine gewisse Form des Aufstiegs des Südens, also des globalen Südens, der armen Bevölkerungsschichten, aber es gibt eben auch immer die ganz Armen, ganz Abgehängten, die da überhaupt nicht mehr mitkommen. Also einfach, was ich sagte, dass diese Schere so auseinandergeht.
Bevor wir nochmal wieder zurück zum ideologischen Überbau kommen, nochmal zu dir jetzt mal, zu deinem speziellen Artikel da drin, der informellen Sektor. Ist das zu rubrifizieren dann unter dem Verstetigung der Armut?
Auf alle Fälle, der informelle Sektor ist, ich würde mal sagen, zweigeteilt. Es gibt halt den, wo die Menschen drin arbeiten, die sowieso noch nie eine reguläre Arbeit gehabt haben und sich versuchen, durch irgendwelche Kleingeschäfte ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Es gibt aber eben auch den informellen Sektor, der sozusagen der ausgelagerte ehemalige regulierte Arbeitsmarkt ist. Das heißt, irgendwelche Mini-Subunternehmen, die Zuarbeit zu größeren Firmen leisten, wo Leute in Heimarbeit zu Hause sitzen, unter super prekären Bedingungen, völlig ohne Arbeitsvertrag, mit miserabelsten Bedingungen halt diese Zuarbeit leisten. Übrigens auch sehr viele Frauen, also mit dieser Informalität geht auch eine Feminisierung der Armut und Arbeit einher. Das ist ein Riesensektor geworden, der permanent wächst, der natürlich den Armen Möglichkeiten bietet, überhaupt irgendwas zu haben, aber letztendlich nie über eine gewisse Grenze hinauszukommen. Und wo, und das finde ich das Interessante, der formelle Sektor, die Industrie natürlich auch massiv von profitiert. Mhm. Also das sind Ausbeutungsstrukturen pur in den meisten Fällen.
Unsere Zeit ist schon wieder knapp am Ende vorbei. Trotzdem noch zwei Fragen jetzt rein in die Frage. Einerseits wieder, was die Erzählweisen angeht, die Bedeutung von Religion. Ihr habt einen Artikel drin am Beispiel der Türkei, wo Arm und Reich gerechtfertigt wird. Aber auf der anderen Seite gibt es ja sowas wie, in Anführungszeichen, die Sozialpolitik, die ja auch ein Thema ist, die weltweit lanciert wird. Also in diese, vielleicht noch das kurz mal angetatscht noch in eurem Schwerpunkt.
Ja, das gibt da. Im Grunde sind es zwei Wege der mehr oder weniger humanen Armutsverwaltung. Also dadurch wird Armut nicht abgeschafft, sondern gemanagt. Das ist der karikative Weg, der zum Beispiel in der Türkei unter der AKP-Regierung wieder an Prominenz gewinnt. Da läuft recht viel über Sozialverbände und über religiöse Vereinigungen, die Suppenküchen machen und Armut ablindern, die Bevölkerungen in Armut im Grunde stillhalten. Das wird zum Teil honoriert von den kleinen Leuten, die begeistert AKP wählen. Zum Teil ist es ein Niedergang der türkischen Linken, damit geht einher, dass eben dieses wir wollen einen Sozialstaat, was ja immerhin ein Schritt weiter ist, das ist in der Türkei marginaler geworden. Sozialstaatlichkeit ist, denke ich, immerhin mit Rechtsansprüchen verbunden. Es ist ein weiterer Schritt. Es gibt im Süden, in Lateinamerika, leichte Tendenzen der Stärkung von Sozialstaaten. Aber auch das ist begrenzt, wenn man jetzt auf die entwickelten Wohlfahrtsstaaten mit sozialstaatlichen Strukturen wie Deutschland in die Hartz-IV-Realität schaut, dann bleibt einem das Lob auf den Sozialstaat sehr schnell wieder im Hals stecken.
Wir sind jetzt durch den Schwerpunkt gesurft, verschiedene Themen gar nicht angesprochen, Bildung etc. Werfen wir noch einen kurzen Blick oder macht mal einen Schnelldurchlauf über das sonstige Heft. Mali habe ich gesehen, ich hatte den Artikel gelesen, den ich auch ganz interessant fand. Ich muss jetzt gerade wissen, welcher das gewesen
ist. Ja, in Mali ist ja die Version einer Demokratie vorerst gescheitert. Das ist wirklich ein Ende mit Schrecken. Dazu schreibt Ruben Eberlein. Dann haben wir auch einen Beitrag, der sich mit diesen verschiedensten islamistischen Gruppen und Tuareg-Gruppen und den Konflikten zwischen beiden in Mali sehr dezidiert nochmal auseinandersetzt. Das sind ja unglaublich viele verschiedene Gruppen. Es gibt einen Beitrag zu der Frage, wer in Kenia mit der Macht spielt. Dort haben ja Wahlen stattgefunden. Dann einen, der nochmal einen Blick auf eine sehr alte Geschichte wirft, nämlich die algerischen Hilfssoldaten an der Seite des kolonialen Frankreichs von der Anna Leis. Es gibt einen Blog zu Tourismus, den wir ursprünglich in den Themenschwerpunkt Armut übrigens mit hineinnehmen wollten, weil es geht um Slum-Tourismus.
Den beeindruckenden Artikel habe ich jetzt auch gefunden, das war Killing Eggs in Indonesien, der sich beschäftigt mit der Geschichte damals, wie das Suharto-Regime an die Macht gekommen ist und wo sie millionenfach Bevölkerung hingeschlachtet haben und wo das interviewt werden Täter und die erstaunliche Fähigkeit, das vollständig abzuspalten und als gerechtfertigt darzustellen. Ein sehr beeindruckender Artikel fand ich jetzt persönlich.
Ein Film, den man sich auch anschauen kann, The Act of Killing.
Dann bedanke ich mich für euren Besuch. Das ist die 336. Ausgabe Mai und Juni. Es liegen Pfingstferien und sowas alles, Feiertage im Mars vor. Also die Zeitschrift ist in jedem gut sortierten Buchhandel erhältlich zum Preis von 5,30.
Oder zu bestellen auf unserer Internetseite www.iz3w.org.
Gut, wunderbar. Dann bedanke ich mich für euren Besuch.